Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir vor über 10 Jahren gesagt haben, nein, Gemeinde in Amberg ist uns zu anstrengend, ist zu viel Aufwand. Wir kennen die Volksgruppe der Oberpfälzer, kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wie das ankommt. Möglicherweise werden wir als Sekte verschrien. Möglicherweise sind da Riesen im Land. Möglicherweise haben wir erhebliche Widerstände. Möglicherweise halten wir das gar nicht durch. Möglicherweise ist es auch so, dass niemand das unterstützen wird, dass wir gar keine Mitarbeiter bekommen können. Was wäre, wenn wir uns von diesen Ängsten, Zweifeln und Befürchtungen hätten leiten lassen? Es würde das, was du heute erlebst, nicht geben. Und vielleicht denkst du, das, was du erlebst, ist selbstverständlich. Ja, es ist eine Gemeinde. Aber ich kann dir sagen, es ist unglaublich viel Arbeit. Und es ist ein unglaublicher Kampf. Und es ist ein echtes Opfer, das gebracht werden muss. Und wir waren uns einig, als wir hierher gefahren sind, diese Fahrt von Nürnberg nach Amberg ist für uns immer auch so eine schöne Zeit, mal so drüber zu sprechen. Briefing und Debriefing nennt man das, wo man sich ein bisschen vorbereitet, wo man Ideen sammelt oder auf der Rückfahrt überlegt, was war gut, was war schlecht, was können wir besser machen. Ich genieße diese fast Stunde Fahrt für diesen Prozess. Und wir waren uns einig als Familie, wir mussten das wirklich wollen. Das Bett ist sonntags morgens besonders gemütlich und besonders warm. Die Distanz von Nürnberg nach Amberg ist sonntags morgens besonders weit. Und wenn dann auch noch Schnee dazu kommt und wir mussten am Anfang sogar noch alles in unserem Bus transportieren, unsere Kinder, damals vor 8 Jahren waren die auch 8 Jahre, vor 10 Jahren waren die 10 Jahre jünger, haben gemault, weil wir den Fernseher abgebaut haben, weil wir den schon aufgebaut haben für eine Übertragung für Mutter-Kind-Gruppe, als wir noch gar keine Muttis und Vatis mit Kindern hatten, haben wir gesagt, das brauchen wir aber und das wollen wir anbieten. Wir haben eine Übertragung angeboten, als es noch nichts gab. Einfach weil wir gesagt haben, das wird aber kommen. Das ist uns zugesagt, das ist uns verheißen. Und schau mal, wo wir heute sind. Und ich feiere das total. Ich bin unglaublich glücklich. Ich finde das so fantastisch, dass das in einer Region möglich ist, von der gesagt wurde, undenkbar. Und ich erinnere mich, ich habe mir diese Serie angehört, was ich da vor 8 Jahren gepredigt habe. Da habe ich erzählt, dass ein guter Freund von mir, Lee Kreitscher, Gary Schwemmlein, das war der Leiter von Willow Creek Deutschland, Gary Schwemmlein, war Leiter von Willow Creek Deutschland und der hat ihn zufällig getroffen, den Gary, und er sagte der Lee, du, ich habe einen guten Freund, der in Amberg, da wird gerade eine Gemeinde, entsteht gerade eine Gemeinde, da geht die Post ab. Und Gary hat nicht Amberg gehört, sondern Hamburg. Und hat gesagt, ja klar, in Hamburg, da gibt es große Gemeinden. Und dann sagt Lee, nein, in Amberg. Und dann sagt Gary, der selbst hier aus der Gegend kommt, Amberg in der Oberpfalz. Und das Nächste, was er dann gesagt hat, das ist bemerkenswert, ich feiere das, hat er gesagt, das ist unmöglich. Gary Schwemmlein von Willow Creek hat gesagt, aus seiner Perspektive undenkbar. Und ihr seid der Beweis, es ist überhaupt nicht undenkbar. Und wir sind noch mit allem, was wir tun, ganz am Anfang. Das Ziel ist nicht, eine große Gemeinde zu bauen, sondern das Ziel ist, so viele Menschen wie möglich in eine Beziehung zu Jesus Christus zu führen und der nächsten Generation von Jesus Christus zu erzählen. Das Ziel ist nicht, einen Rahmen zu schaffen, wo wir sonntags morgens uns gemütlich fühlen können, sondern das Ziel ist, einen Rahmen zu schaffen, wo wir sonntags morgens Gäste erwarten, wo wir uns darüber freuen, dass Menschen kommen. Die sich einladen lassen, die sagen, da lasse ich mich mal drauf ein. Und inzwischen hast du das vielleicht auch gelernt und gemerkt und wahrgenommen. Du kannst dich darauf verlassen, dass wenn du jemanden einlädst, Sonntag für Sonntag, du einen fantastischen, schönen Gottesdienst erlebst, für den du dich nicht zu schämen brauchst. Das war uns wichtig, weil du betest für jemanden und dann kommt der endlich und nein, ausgerechnet an diesem Sonntag ist eine Peinlichkeit nach dem anderen am Start. Haben wir gesagt, das wollen wir überhaupt nicht, weil wir erwarten Sonntag für Sonntag Gäste. Und das passiert auch. Die Geschichte, die uns in diesem Perspektivenwechsel bewegt, ist eine Geschichte, die zutiefst in der Geschichte Israels verbunden ist. Ihr gesamtes Lebensgefühl, ihr gesamtes Jahr rotiert um ein Erlebnis, das sie machen durften, als sie in der Gefangenschaft in Ägypten waren und unter der Last der Gefangenschaft gelitten haben und Gott sie gehört hat. Und das Fantastische an Gott ist ja, dass Gott es sieht und Gott es wahrnimmt. Gott sieht auch dich und nimmt dich wahr. Gott kennt dich mit Namen. Gott kennt deinen Vater, Gott kennt deine Mutter, Gott kennt deine Geschichte. Gott weiß alles, was dich betrifft. Er hat das alles gesehen. Und die Frage, die uns immer bewegt, ist, warum Gott? Aber diese Frage hat Israel, haben die Menschen, die Juden, sich nie gestellt. Und die hörst du auch nicht in all diesen Schriften in der hebräischen Bibel, hörst du das nicht, dass sie fragen, warum Gott? So als müsste man Gott einen Vorwurf machen, sondern sie fragen stattdessen, wie lange noch? Wie lange noch? Und diese Frage, wie lange noch, ist eine Frage, die ich persönlich creepy finde. Wie lange noch? Wie lange noch ist eine Frage an einen Gott, der eines Tages sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott. Als die Zeit gekommen war, schritt Gott ein. Und das ist das, was mich auch am Glauben, eine Sache, die mich am Glauben hält, ist, dass ich weiß, dass Gott es sieht und dass Gott eines Tages Gerechtigkeit walten lässt. Und wir denken immer, wir können uns aus dem Staub machen. Wir denken immer, wir können einfach abtauchen. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Aber das stimmt nicht. Und Gott kennt deinen Namen. Gott weiß, wo du wohnst. Und du wirst zur Rechenschaft gezogen werden. So oder so. Ob du lebst oder ob du tot bist, weil du verschwindest nicht, du hörst nicht auf zu existieren. Du hörst nur auf dieser Erde zu existieren, die 70 Jahre, die dir oder 80 oder 81 oder 90 oder wie viele Jahre dir gegeben sind. Wie lange noch? Und Gott schaute zu und eines Tages sandte Gott Mose zum Pharao und hat zu Mose gesagt, du sollst mein Volk in die Freiheit führen. Und das hat er auch gemacht. Er hat das Volk in die Freiheit geführt. Aus der Gefangenschaft heraus. Spektakulär. Mit Wundern und Zeichen. Und dann haben die alles zusammengepackt. Und dann sind die losgezogen. Und dann haben sie sich schon das erste Mal in die Hose gemacht, als die Pharao-Armee ihnen hinterher ist. Und dann haben sie gesagt, um Gottes Willen, dafür sind wir doch nicht ausgezogen, dass wir jetzt abgeschlachtet werden. Hat Gott gesagt, kein Problem. Hat das Meer geteilt. Sie sind durchgegangen. Die Pharao-Armee ist hinterhergekommen. Meer wieder zu. Thema durch. Israel im Trocknen, die Ägypter im Nassen. Und dann sind sie losgezogen. Und wo soll das hingehen? Gott hat gesagt, ich habe ein Land für euch vorbereitet, in das ihr einziehen sollt. Das ist euer Land, das verheißene Land. Das möchte ich euch geben, das ist euer Land. Und auf diesem Weg sind sie. Und dieses Bild ist ein fantastisches Bild, wenn du das in der hebräischen Bibel nachlesen möchtest, vielleicht möchtest du die Zeit nehmen und im ersten, zweiten und dritten Buch und im vierten Buch nachlesen, wie das so gekommen ist alles. Exodus ist dann das Buch, wo sie ausgezogen sind. Das ist ein Bild für die Erlösung, mit der Jesus Christus dich erlöst hat. Im Grunde ist es genau dasselbe. Du bist gefangen. Du bist nicht frei. Und Jesus kommt und sagt, ich möchte dich frei machen. Ich möchte dir Leben geben. Ich möchte dich erlösen. Ich möchte dich in die Beziehung zu mir einladen. Ich möchte, dass du beginnst zu leben. Ich möchte, dass du dich als Persönlichkeit entfaltest. Ich möchte dir ein Land geben, in dem du wirklich leben kannst. Und du weißt es und ich weiß es, es ist ein Kampf, dieses Land wirklich einzunehmen. Es ist ein Kampf, dieses Land einzunehmen. Und dann hat, und das haben wir letzten Sonntag gehört, Mose auf Gottes Geheiß 12 Abgeordnete losgeschickt in das Land, um das Land zu erkundigen. Und dann kamen die zurück, 10 haben gesagt, ja, das stimmt schon, es ist ein tolles Land, aber du hast keine Ahnung, was für Schwierigkeiten da auf uns warten, du hast keine Ahnung. Wer soll das bezahlen? Wer soll das machen? Wer soll Sonntag für Sonntag hier auftauchen? Wer soll Sonntag für Sonntag die Stühle stellen? Wer soll Sonntag für Sonntag aufbauen? Wer soll abbauen? Wer soll dies? Wer soll das? Wie soll das geschehen? Schlaflose Nächte. Angst. Die Leute hatten plötzlich panische Angst und haben gesagt, wir wollen auf keinen Fall in dieses Land einziehen. Nicht am Ende, dass unsere Frauen und Kinder und wir alle zu Tode kommen. Und die haben totale Panik gehabt. Und weißt du, was sie dann machen? Diese Geschichte, lies sie und meditiere sie und bezieh sie auf dich. Weil ich bin genauso, du bist genauso. Weißt du, was sie sagen? In der Freiheit, kurz bevor sie in dieses tolle Land einziehen dürfen, sagen sie, Kommando zurück. Wir wollen wieder in die Gefangenschaft. Wir wollen wieder nach Ägypten. Lieber sitzen wir in Ägypten und brennen Ziegel, als dass wir uns auf dieses Abenteuer einlassen, das Land zu erreichen, das Gott uns gibt. Wisst ihr, ich möchte gerne in die 10 Quadratmeter Zelle zurück. Das ist übersichtlich. Das kann ich managen. Da bekomme ich morgens, mittags und abends durch die Klappe mein Essen. Da habe ich eine Stunde Freigang. Das ist beheizt. Ich muss mich um nichts kümmern. Das ist doch ein Horizont, den kann ich managen. Da fühle ich mich wohl. Und viele von uns leben in dieser Gefangenschaft. Sie sagen, ich gehe freiwillig in diese Gefangenschaft zurück. Ich lasse mich freiwillig von den Menschen um mich herum quälen, einschränken, weil ich Angst habe vor der Freiheit, weil ich Angst habe, mein Leben in die Hand zu nehmen, weil ich Angst habe vor dem Mut, den ich bräuchte, um Entscheidungen zu treffen, um zu sagen, ich möchte das nicht, ich möchte nicht in dieser Gefangenschaft sein, ich möchte Jesus beginnen nachzufolgen und ich möchte mein Potenzial, das Gott in mich hineingelegt hat, entfalten. Und da ist die Angst, was werden Menschen sagen, ja noch die geringste Angst. Ja, wie soll ich das bezahlen? Wie soll ich das machen? Wo nehme ich denn die Zeit her? Und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt mal gerade wieder bei mir Instagram abgeschaltet, als ich gesehen habe, dass ich eine Stunde oder sogar mehr mit Instagram verbringe am Tag. Wo nimmst du die Zeit her? Ja, da habst du schon eine Stunde mehr. Abgesehen davon, dass jetzt der Hund tot ist und ich noch mehr Zeit habe. Es ist auch eine Frage der Prioritäten. Du musst natürlich sagen, okay, das will ich wirklich erreichen, dann muss ich ein paar Dinge auch nicht mehr wollen. Wenn du zu was Ja sagst, musst du auch zu Dingen Nein sagen. Die Frage ist nur, zu was sagst du Ja? Zu deiner Gefangenenzelle, in der es so gemütlich ist? Oder zur Freiheit, zu dem Land, das Gott für dich hat? Ja, das müsste ja bedeuten, dass ich mitarbeite. Das müsste ja bedeuten, dass ich hier ein paar Dinge anders sortiere in meinem Leben. Das müsste ja bedeuten, dass ich meine Familie vielleicht sonntags morgens wecke und meine Kinder in den Gottesdienst mitnehme, weil es wichtig ist, dass sie das hören. Wir haben nur 22 Stunden im Jahr, denen wir den Kindern das Evangelium sagen können. So viele Gottesdienste haben wir, pro Gottesdienst eine halbe Stunde. Und wenn du jetzt aber nur einmal im Monat kommst, dann wird es noch weniger. Ja, ich habe so viel Schwierigkeiten mit meinen Kindern. Dann denke ich mir immer, heul nicht rum. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Schwierigkeiten mit den Kindern kommen nicht von heute auf morgen. Schwierigkeiten mit den Kindern sind angelegt durch falsche Entscheidungen, durch Bequemlichkeiten, durch falsche Prioritäten, durch Unaufmerksamkeit, durch einfach nicht einsehen wollen, dass man bestimmte Dinge ändern muss. So kommen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten kommen nicht plötzlich. Schwierigkeiten wachsen langsam, unaufmerksam, unaufhaltsam. Willst du dieses Land einnehmen? Wollen wir dieses Land einnehmen? Wollen wir als Gemeinde sagen, wir sind noch ganz am Anfang, das, was wir hier sehen, ist noch überhaupt nicht das, was uns verheißen ist? Wollen wir den Riesen, die in diesem Land sind, entgegentreten und sagen, wir haben etwas anzubieten? Nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Wir haben etwas anzubieten, was wirklich hilft, was wirklich heilt, was wirklich befreit, was wirklich Leben gibt. Wir haben etwas anzubieten. Das Einzige, was... Na gut, lassen wir das sein. Ich will über niemandem herziehen. Das ist nicht unsere Art. Wir reden positiv. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen, entsetzt ihre Gewänder. Hab schon gesagt, das ist die Art damals, wie man seinen Unmut kundtun getan hat. Sei froh, dass das heute nicht mehr so ist, sonst würde ich öfters mal hier in der Unterhose dastehen. Weil ich entsetzt meine Kleider zerreiße und denke mir, gibt's das heute? Kann doch gar nicht sein. Also die standen jetzt da in der Unterhose, stell dir das vor. Sie stehen da mit ihr zerrissenen Klamotten. Und sie riefen den Israeliten zu, ihr Leute, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Es ist sehr gut. Und man muss es fast so wie Sauerbier verkaufen und sagen, ja, welche Hoffnung hätten wir denn sonst? Wollen wir politisch werden? Ist das unsere Hoffnung? Das ist nicht keine Hoffnung. Das ist politisch, kann man auch machen. Aber das ist keine Hoffnung, da ist nicht die Hoffnung drin. Wollen wir irgendwelche anderen Dinge machen, irgendwas? Das ist nicht die Hoffnung. Die Hoffnung der Welt ist Jesus Christus. Die Hoffnung der Welt ist das Evangelium von Jesus Christus. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Hat Gott Gefallen an dir? Hatte Gott Gefallen an Israel? Hat Gott gesagt, das ist mein Volk, ich will es retten? Hat Gott es aus Ägypten herausgeführt? Hat Gott seinen Sohn geschickt, um dich zu retten? Hat Gott Gefallen an dir? Sieht Gott dich? Wenn Gott Gefallen an uns hat, dann bringt er uns in das Land, das er uns schenken will. Schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Und das ist das Problem. Das sprechen sie hier direkt an. Angst, wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Braucht keine Angst zu haben, aber wir haben Angst. Wir haben oft Angst. Denkst dir, ich würde gerne noch das machen in meinem Leben. Ja, warum machst du es nicht? Ja, ich habe Angst. Was sagt mein Mann dazu? Was sagt meine Frau dazu? Was sagen meine Eltern dazu? Was sagen die? Was sagen das? Was hat das für Konsequenzen? Natürlich musst du dich hinsetzen und mal überlegen, wie du das auch wirklich umsetzen willst. Wenn du noch eine weitere Ausbildung beispielsweise machen musst, hat das natürlich Konsequenzen, aber du musst dir überlegen, wie du das umsetzen willst. Du musst dich hinsetzen, du musst einen Plan machen. Josua und Kaleb sagen, diese Riesen sind zwar schon da, aber sie haben keinen Schutz mehr. Warum haben sie keinen Schutz mehr? Warum konnte David den Goliath einfach umschießen? Warum? Weil Gott gesagt hat, da ist einer, der verhöhnt die Schlachtreihen Israels. Ich nehme meinen Schutz von ihm weg. Und dann reicht ein kleiner Stein, der durch die Luft fliegt und dem Riesen direkt zwischen die Augen knallt, um ihm umzuhauen und ihm das Leben zu nehmen. Dieser Riese hatte zwar Riesenschilder und Riesenschwerter und Riesenspeere und so weiter und so weiter und so weiter. Keine Ahnung, was der da alles aufgefahren hat. Aber das hat ihm alles nichts genutzt, weil er keinen Schutz mehr hatte. Es geht aber nur, wenn du Jesus nachfolgst. Es geht aber nur, wenn du im Willen Gottes bist. Es geht nur, wenn du sagst, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Dann bist du beschützt und dann bist du bewahrt. Ihr braucht euch vor ihnen nicht zu fürchten. Nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wovor könnten wir uns fürchten? Inzwischen brauchst du dich vor niemandem mehr zu fürchten. Vielleicht hast du dich mal vor der katholischen Kirche gefürchtet oder vor dem Bischof oder vor dem Pfarrer. Inzwischen würde ich gerne hingehen und diese Leute aufbauen und ermutigen und sagen, Jesus hat dich gerufen, folge Jesus nach. Ich hatte letztens so eine Begegnung in einer Sakristei, da war so ein katholischer Geistlicher, ein katholischer Pfarrer. Und dann plötzlich waren wir beide alleine in dieser Sakristei und dann schaue ich in seine Augen und dann sage ich, gell, Ihnen geht's nicht gut. Und dann sagt er, nein, mir geht's nicht gut, ich bin fertig. Und dann habe ich mit ihm gebetet und dann habe ich ihm erzählt, dass Jesus Christus ihn berufen hat und da habe ich versucht, ihn zurückzubringen zu dem Punkt, wo er auch diese Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen und in diesen Dienst zu gehen. Und ich sagte ihm, alles das, was ich euch auch sage, sagte ich ihm. Und dann hat es ihn aufgebaut, so richtig so, als wenn du ihn an Starkstrom angeschlossen hast. Und dann ging der aufrecht durch die Tür nach Hause. Wovor haben wir denn Angst? Wovor haben wir denn Angst, wenn wir Jesus haben, wenn wir das Evangelium haben? Wovor haben wir Angst? Wovor haben wir Angst? Braucht sie nicht zu fürchten. Natürlich, und das ist vielleicht etwas, was du jetzt nicht ganz so wahrhaben willst, ist, diese Menschen dort, die haben sich dagegen entschieden, das Land einzunehmen. Außer Josua und Kaleb, die dann doch rein durften später, weil Gott gesagt hat, das sind Leute, die sind nach meinem Geist. Alle anderen durften in dieses Land nicht hineingehen. Und weißt du, auch diese Geschichte ist für mich eine Geschichte, wo ich mir sage, oh Mann, wir realisieren das gar nicht, dass Gott Zeit hat. Im Gegensatz zu dir hat Gott Zeit. Und wenn du nicht willst, dann wartet Gott auf die nächste Generation. Dann drehen wir uns eben 40 Jahre im Kreis in der Wüste, bis wir alle tot sind. Und dann gibt es eine nächste Generation von Menschen, die sagen, ja, wir wollen aber dieses Land einnehmen. Aber warum kannst du nicht diese Generation sein? Warum kannst du nicht sagen, ja, ich bin derjenige, der jetzt hier mitmacht und ich bin derjenige, der sich einbringt? Ja, wovon soll ich dann leben, wenn ich mehr Geld in die Gemeinde gebe? Wovon soll ich dann leben? Ich habe Angst, dass ich verhungere. Ich habe Angst, dass es nicht reicht. Natürlich kannst du das alles so sehen wie ein Kuchen und wenn ich nicht ein großes Stück abkriege, dann habe ich nicht genug. Und so rangeln alle um diese Stücke Kuchen und alle hauen auf sich ein. Du kannst aber auch aus Gottes Perspektive das sehen und sagen, Gott gibt mir Kreativität, Gott gibt mir Möglichkeiten. Die Welt ist kein Kuchen, wo ich ein großes Stück von brauche, sondern die Welt ist von Gott geschaffen, wo jeder seinen Platz hat und wo jeder sich entwickeln kann und wo für jeden eigentlich genug wäre. Aber mein Knecht Kaleb und auch Josua, wie sich aus der Geschichte ergibt, in dem ist ein anderer Geist. Der ist mir völlig nachgefolgt. Ihn will ich in das Land bringen. Und dass er gegangen ist, seinem Samen, soll es als Erbe besitzen. Die Frage an der Stelle ist schon die, wann möchtest du anfangen, Jesus nachzufolgen? Wann möchtest du anfangen, diese Handbremse zu lösen, die dich noch hindert, wo du sagst, nee, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Einmal im Monat Sonntag, das reicht mir. Zweimal im Monat ist schon fast zu viel. Jeden Sonntag, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Warum geht es nicht? Ich bin doch nicht religiös. Nein, sollst du auch nicht sein. Aber ich kann dir sagen, wenn du anfängst, dein Leben nach Jesus auszurichten, wenn du anfängst, dein Leben nach den Prioritäten Jesu Christi auszurichten, bekommst du Leben in einer Fülle, da machst du dir noch gar keine Vorstellung davon, wie das sein kann. Da fließt Segen zu dir. Da fließt Segen zu dir. Und dieser Segen, der ist nicht zu bemessen. Der ist nicht zu bemessen. Alleine, du weißt das selbst, wenn du krank geworden bist, wie sehr du dich danach wünschst, wieder gesund zu sein. Wie viel Geld du bereit gewesen wärst, dafür auszugeben. Wie viel wert es dir ist. Und wie die wir gesund sind und aus dem Bett springen, schätzen das überhaupt nicht als wert, dass wir gesund sind, dass wir einfach so das machen können, was wir machen wollen, dass wir einfach hingehen können, wo wir hingehen wollen. Du bist unheimlich gesegnet und je mehr wir in diesen Segensfluss hineingehen, desto mehr haben wir. Denn, und das ist auch eine Binsenweisheit, und ich sage das immer wieder, am Ende des Tages musst du alles zurücklassen. Alles. Alles. Das heißt, es kann dir eigentlich, wenn du es genau durchdenkst, die Philosophen unter uns, sowieso niemand was nehmen, weil du musst sowieso alles loslassen. Es kann dir niemand was nehmen, weil auch dein Leben musst du loslassen. Grenzt an hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber am Ende des Tages musst du das auch loslassen. Also, warum können wir nicht mit Schwung den Berg runterfahren mit Yippie, Juhei, statt einfach so und dann gehst du so ins Grab. Worauf gründet sich dein Glaube? Worauf gründet er sich? Als Mose von Gott den Auftrag bekommen hat, Israel aus Ägypten herauszuführen, da hat Mose gedacht, oh, jetzt habe ich aber Angst. Am Ende werden die mich fragen, wer hat dich denn geschickt? Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Gott offenbart sich Mose mit seinem heiligsten Namen, den Namen, den Juden nicht aussprechen. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob als El Shaddai erschienen. Im Übrigen, man redet so viel von abrahamitischen Religionen. Das ist bis zum Wissen gerade richtig, aber unser Gott ist nicht nur der Gott Abrahams, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Daran unterscheidet er sich von anderen Göttern, die sagen, sie seien Gott Abrahams. Unser Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Isaaks und Jakobs. Isaaks und Jakobs. Und dem Abraham, dem Isaak und Jakob hat sich Gott als Schöpfer, als Allmächtiger, als El Shaddai offenbart. Und man kann trefflich darüber reden, dass Gott der Schöpfer ist und du gehst in der Natur und betest Gott an in der Schöpfung und so weiter. Das ist genau die Offenbarung, die die hatten. Ist schon schön, ist schon toll, ist schon mal mindestens was. Aber unter meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Die haben gar nicht gewusst, wer das ist. Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der Ich Bin da, hat dich gesandt. Und so sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich Bin da hat mich zu euch gesandt. Der Ich Bin da hat mich zu euch gesandt. Das ist ein hebräisches Wortspiel, das ist also lustig, wenn du das nachstudierst, ist es einfach... Gott macht da richtig Spaß mit Mose und mit allen, die das dann später hören. Es heißt zum Beispiel, ich werde für euch da sein. Ich werde für dich da sein, ist mit dir. Ich werde mich für dich als hilfreich erweisen, ist mit dir. Ich bin für dich da. Dieser Gott ist der Gott, um den es geht. Nicht irgendein ferner Gott, nicht irgendeiner, der senil auf dem Thron sitzt und nichts mehr rafft, sondern einer, der sich für dich als hilfreich erweist. So sagt es Gott. Das ist die Offenbarung, die Gott gibt. Gott ist für dich. Du bist für mich. Du bist für mich. Du bist für mich. Gott ist für dich. Und wenn wir dann in das Neue Testament gucken, dann ist ja Gott mit der Offenbarung weitergegangen und hat gesagt, so Leute, jetzt will ich das nochmal viel konkreter machen. Es reicht nicht mehr, dass ihr mich als Gott erkennt, der für dich ist, sondern ich komme selber zu euch, ich werde Mensch. Und in Jesus Christus hat sich der Vater dir offenbart. Und wenn du jetzt... dich fragst, wie ist das so, dann nimm mal die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, nimm die neue Genfer Übersetzung, kannst du dir in jedem Buchladen kaufen. Fang an zu lesen, was Jesus getan, gesagt und gemacht hat und sag jedes Mal, wenn du das siehst, so ist Gott, so ist Gott, so ist Gott. Und dann sagt Jesus, denk doch einmal an die Spatzen, denk mal an Spatzen, kennst du Spatzen? Spatzen, Feldspatzen, Feldsperlinge, Hausspatzen, Spatzen. Nervige Viecher. Ja, jeder hat einen Spatz vor Augen. Denk mal an die Spatzen. Und dann sagt Jesus, denk mal an Spatzen. Und alle denken an Spatzen. Und dann sagt Jesus, zwei von ihnen kosten nicht mehr als ein Groschen. Zwei Spatzen, ein Zehntel eines Tageslohns von einem Tagelöhner. Zwei Spatzen kosten nicht mehr als 10 Groschen. Und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Kein Spatz fällt von der Stange, ohne dass dein Vater das mitkriegt. Und bei euch sind sogar die Haare auf eurem Kopf alle gezählt. Verrückt, oder? Verrückt. Bei jedem Duschen muss Gott neu zählen. So wichtig bin ich ihm. Schatz, ich hab dich so lieb, ich habe alle deine Haare gezählt. Ich weiß genau, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Das war mir so wichtig, das zu wissen. Was will Jesus damit sagen? Warum seid ihr furchtsam? Ihr seid noch mehr wert als eine große Menge Spatzen. Wovor hast du Angst, wenn doch der Vater selbst den Spatzen von der Stange fallen sieht? Wovor hast du Angst, wenn der Vater, wenn du ihm so wichtig bist, dass er alle deine Haare zählt? Ich wünschte, wir würden Menschen werden, die diesen Gott neu erleben und in ihr Leben hineinlassen und sagen, Vater, von heute an hilf mir, Natürlich habe ich eine Scheißangst, in dieses Land zu gehen. Natürlich sind da Riesen. Aber mit dir kann ich über Mauern springen. Mit dir brauche ich keine Furcht mehr zu haben. Mit dir kann ich mein Leben leben. Mit dir können wir Gemeinde bauen. Mit dir können wir in diesem Umfeld, das uns feindlich entgegensteht, das total krass findet, was wir tun, können wir sagen, nein, 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 dieses Land ist uns verheißen. Jesus ist gekommen, die Welt zu erlösen, und wir werden das hinaustragen und wir werden das den Menschen sagen. Vielleicht möchtest du heute eine Entscheidung treffen und sagen, diesem Jesus möchte ich nachfolgen. Vielleicht möchtest du eine neue Entscheidung treffen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich hab so Angst gehabt, dass ich in meiner Zelle mich so wohl gefühlt habe. Ich will da rausgehen. Du hast mich in die Freiheit hineingelassen. Lass uns für das letzte Lied aufstehen.